herzlich willkommen zur Spurensuche Glaube nachgefragt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemar auf Radio Horeb. Heute wollen wir in der letzten Spurensuche-Sendung zum Jahr des geweihten Lebens mit unserem Gast, unserer Referentin, der Franziskanerin Schwester Petra, zum einen über die Zeit der Säkularisation und ihre Wirkung auf die Orden sprechen, also jene dramatische Zeit um 1800 herum, in der die weltlichen Regierungen in Deutschland beschlossen, die Klöster zu beschlagnahmen bzw. ihre Besitze und viele Orden auch aufzulösen. Ein sehr dramatisches Kapitel in der Geschichte der Orden. Und zum anderen möchten wir auf das Jahr des geweihten Lebens zurückblicken. Dabei habt ihr die Möglichkeit, uns live in der Sendung anzurufen unter der Telefonnummer 089 für München 517 008 008. Wenn ihr aus dem Ausland anruft, wählt bitte die 0049 vor und dann direkt 89 517 008 008. Schwester Petra, herzlich willkommen hier live in unserer Sendung.
Ja, lieber Sebastian, grüß dich Gott, liebe Jugendliche und liebe Hörer von Radio Horeb, einen herzlichen guten Abend.
Heute geht es ja um das Jahr des geweihten Lebens noch mal ganz besonders intensiv. In der letzten Sendung waren wir ja bei den barmherzigen Schwestern stehen geblieben. Was gab es denn zu denen zu sagen? Was war denn der, oder besser gesagt, ist deren Hauptmotto? Was macht diesen Orden aus?
Was den Orden der barmherzigen Schwestern ausmacht, denke ich, das ist allein schon der Name, dieses Wort Barmherzigkeit, das jetzt seit einer Woche auch wieder sehr aktuell ist, durch das heilige Jahr der Barmherzigkeit. Die Schwestern, die von Vinzenz von Paul in Frankreich im 17. Jahrhundert gegründet worden sind, zusammen mit dieser adeligen Dame Louise de Marillac, sie haben sich einfach den Menschen in Not zugewandt in der französischen, vor allem in Paris und darüber hinaus, und haben sich den Werken, den leiblichen Werken der Barmherzigkeit gewidmet, wirklich sich um die Hungernden, die Durstenden, die Obdachlosen, die Kranken, die Gefangenen gekümmert. Und da ist dieser Name, denke ich, der barmherzigen Schwestern entstanden, weil es einfach diese Werke, die leiblichen Werke der Barmherzigkeit im Vordergrund gestanden haben. Gerade in der Not des 30-jährigen Krieges, der in dieser Zeit durch Europa ging.
Und in dieser Zeit grassierte also überall Armut, wahrscheinlich auch schwere Krankheiten. Und da kam sozusagen Vinzenz von Paul auf die Idee, diesen Orden zu initiieren. Hängt es mit einer besonderen Vision, einem spirituellen Erlebnis in seinem Leben zusammen? Denn ein Mann, der einen Orden für Frauen gründet, ist ja gar nicht so häufig, wenn ich mich recht erinnere, in der Geschichte der christlichen katholischen Orden.
Also der Vinzenz von Paul hat zuerst die Vinzentiner, die Lazaristen, gegründet. Er war selber eben Priester in Frankreich und hat die Not der Bevölkerung wahrgenommen, aber auch die Not der Priester, dass die zur damaligen Zeit sehr schlecht ausgebildet waren. Und er hat sich mit anderen Priestern zusammengeschlossen, um vor allem einfach auch junge Männer für den Priesterberuf gut auszubilden, und hat dann eben diese Lazaristen, weil der Gründungsort in Paris bei St. Lazare stattfand, gewählt, einfach mal um die Priester auszubilden, denn die verkünden ja das Evangelium, die Botschaft von Christus dem Volk, und das Volk lag vom Glauben her ziemlich am Boden. Und das war dem Vinzenz ein großes Herzensanliegen. Und neben dieser Ausbildung der jungen Männer zum Priesterberuf hat er dann eben gesehen, dass er eben auch noch weitere Helfer braucht, Helferinnen, Frauen. Und es gab in ganz Frankreich eine große Erneuerungsbewegung in der Kirche, wo auch viele Adelige mit ihrem Geld dies finanziert haben, um sich diesen armen und notleidenden Menschen ihres Landes zuzuwenden. Und da sind dann eben diese ersten Töchter, Zusammenschlüsse entstanden und daraus die barmherzigen Schwestern.
Das heißt, in jener Zeit grassierte zwar zum einen die Not, aber selbst Adlige sahen, dass man diese Not lindern kann und entsprechend sich diesem Ordensgründer zuwendet und ihn finanziell unterstützt. Aber nicht allzu lange Zeit später dann änderte sich dieses Bild ja drastisch. Ich habe vorhin schon den Begriff der Säkularisation genannt. Welche Auswirkungen hatte das denn auf den Orden der Barmherzigen Schwestern?
Die Säkularisation und Vorausgänger, vor allem in Frankreich, die französische Revolution, die ja eigentlich einen Geist der Aufklärung gebracht hat, wo vieles religiös in Frage gestellt wurde, so hat praktisch die Aufklärung schon viel Klöster und Orden, Kirchen zerstört und versucht, dem Untergang zu weihen. Und diesem Schicksal sind auch die barmherzigen Schwestern und viele andere Gemeinschaften ein Stück weit gefolgt, dass sie wirklich bedroht waren, auszusterben durch kirchliche, durch staatliche Reglementierungen. Und die meisten Gemeinschaften sind oft bis auf eine kleine Hand von Schwestern oder Brüdern zusammengeschrumpft bis um 1800, als dann nochmal dieser große Schlag in Deutschland und Europa kam durch Napoleon und die Säkularisation um 1803 mit diesem sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von Regensburg, der einfach damals festgelegt hat, dass die Landesfürsten die Ermächtigung hatten, alle Klöster aufzuheben und deren Eigentum zu beschlagnahmen. Und das war so fast ein Dolchstoß, so, die haben die Orden auf den Punkt Null zurückgesetzt.
Gab es denn dann dramatische Austrittswellen? Wie haben die Orden reagiert? Ich könnte mir vorstellen, dass die Ordensfrauen und Ordensmänner damals völlig schockiert und blass erlebten, was jetzt gerade geschieht. Alt verdient ehrwürdige Orden, die den verschiedensten Menschen in allen nur erdenklichen Lebenslagen helfen, werden auf einmal vor die Wahl gestellt, entweder du fliehst aus dem Kloster oder wir räumen hier alles aus. Wie sind die damals damit fertig geworden?
Also ich kann es vielleicht von unserer eigenen Ordensgemeinschaft sagen, mit der Franziskanerin von Maria Stern. Um diese Zeitenwende um 1803 waren es ungefähr nur noch 6 ältere Franziskanerinnen, Schwestern. Und die haben dieses Aufnahmeverbot bekommen, hier in Augsburg keine Novizinnen mehr aufzunehmen und waren quasi dann dem Untergang geweiht. Diese 6 alten Schwestern unserer Gemeinschaft, sie durften in unserem Kloster verbleiben. Sie wurden nicht vertrieben. Andererorts wurden viele aus den großen Klöstern, Abteien auch vertrieben. Die mussten ihre Ordenshäuser verlassen und die wurden wirklich verweltlicht. Es wurden Kasernen oder Pferdeställe aus diesen Klosteranlagen oft gemacht durch die Regierung. Und an unserer Gemeinschaft, diese 6 alten Schwestern, sie blieben in ihrem Kloster quasi zum Aussterben verurteilt, bis sich dann gut 25 Jahre später in Bayern und in ganz Deutschland dann diese Wende vollzog, wo es aus dieser Stunde Null quasi zu einem Neuaufbruch in ganz Europa kam, wo unzählige Frauen- und Männergemeinschaften sich dann neu gegründet haben.
Wie spürten denn die verschiedenen Regierungsbezirke bzw. Reiche diesen Rückgang? Es war in meinen Augen doch eine sehr unüberlegte Handlung. Die Schätze, das bedeutet häufig wahrscheinlich liturgische Gegenstände aus den Klöstern zu reißen, das Gold einzuschmelzen und damit natürlich in den weiteren Maßnahmen die Existenz der Orden völlig abzudrücken. Denn die Orden waren ja doch sehr bedeutsame soziale Einrichtungen, die oft für Schule, aber auch für Pflege, wir haben vorhin schon den Begriff der Lazaren, also das, von dem sich dann das, vermutlich das Lazarett auch ableitet, also ein Ort, wo Schwerstkranke versorgt werden, das muss ja eigentlich dramatische Auswirkungen gehabt haben und möglicherweise haben dann auch die entsprechenden Entscheidungsträger, die Weltlichen, gemerkt, dass das eigentlich eine nicht so gute Idee gewesen war, so radikal gegen die Orden vorzugehen. Oder wie äußerte sich das?
Ich glaube, es war schon die erste Tendenz da, wirklich die Orden und die Kirche zu zerstören durch den Geist der Aufklärung. Aus der Französischen Revolution hat man versucht, das Christentum auszumerzen und man hat bei den Klöstern angefangen, die in der Barockzeit ja eine sehr große Blüte hatten im 18. Jahrhundert und auch einen großen Reichtum. Und durch diesen Geist der Aufklärung, wo man sich auch gegen das kirchliche, biblische, religiöse gewandt hat, weil man einfach mit der Vernunft alles begründen wollte und die Orden für unnütz zum Teil bezeichnet hat. Also diese Entwicklung der Barmherzigen Schwestern, das war ja auch wieder eine neuere Bewegung im 17. Jahrhundert. Und viele der traditionellen alten Klöster, der Mönche und Nonnen, die galten in Großteil der Bevölkerung ja als unnütze Mönche und Nonnen, die dem Volk nichts bringen. Und die wollte man einfach ausmerzen. Und man hat dann gesehen, diese große Not in Deutschland durch die napoleonischen Kriege. In dieser Zeit um 1800 ist wieder eine ganz große Not entstanden. Und da haben dann so die, also König Ludwig I. von Bayern ist wahrscheinlich aufgrund der Zudringlichkeit seiner eigenen Frau auf die Idee gekommen, doch wieder diese aufgehobenen Frauenklöster neu zu beleben oder sie fortbestehen zu lassen, dass sich eben diese Schwesterngemeinschaften jetzt dem Unterricht, dem Schuldienst, vor allem der Mädchenerziehung widmen können. Und somit ist dann Anfang dieses 19. Jahrhunderts die Bildung für die Frauen, für die Mädchen möglich geworden, das vorher nicht der Fall war. Es war immer ein Privileg für die Männer. Und so kann man sagen, die Frau von König Ludwig dem Ersten in Bayern hat so versucht, diese Frauengemeinschaften zu retten, und dadurch sind dann durch diesen Auftrag, sich der Mädchenerziehung zu widmen, sind ganz viele scheinbar aussterbende Klöster, Dominikanerinnen, die oft nur noch 5 Schwestern waren, unsere Gemeinschaft von Maria Stern, die noch 6 Schwestern waren, andere sind zu einem neuen Auftrag gekommen, durften weiter bestehen, und es war eine ganz große Motivation für junge Frauen im 19. Jahrhundert, in diese Gemeinschaften dann einzutreten, weil sie da die Möglichkeit hatten, einen sozialen, karitativen Beruf als Schwester zu erlernen, den auszuüben, und für welche, die auch aus dem ärmlichen Verhältnissen kamen, war es auch eine Motivation zu einem sozialen und kirchlichen Aufstieg durch die Klostereintritte.
Ihr hört die Spurensuche, Glaube nachgefragt, am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb. Wir unterhalten uns heute mit unserer Referentin, unserem Gast, Schwester Petra vom Orden der Franziskanerin, über das Jahr des geweihten Lebens und haben uns eben speziell mit dem Ordensgründer der Barmherzigen Schwestern, Vinzenz von Paul, und der Epoche der Säkularisation, also jener Zeit, als in Deutschland durch den Rahmen der Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts der Entschluss gefasst wurde von den entsprechenden Politikern, vor allem auch von Napoleon Bonaparte, das Leben der Kirche und damit auch vor allen Dingen die Orden selbst zu vernichten, um sich ihrer Schätze habbar zu machen, und wie dann aber auch Ludwig I. von Bayern die Orden wiederbelebte zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da er sich von seiner Frau Gott sei Dank überreden ließ, Bildung für Frauen zugänglich zu machen. Und so revitalisierten sich diese Ordensgemeinschaften, speziell jene für Frauen, und brachten die Bildung auch den Frauen, machten Bildung für Frauen zugänglich. Wir hören uns jetzt die Outbreak Band an, die größte Liebe live. Herzlich willkommen hier bei der Spurensuche am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt euch Sebastian Waldemeer. Heute in der Spurensuche Glaube nachgefragt sprechen wir mit unserem Gast, mit unserer Referentin Schwester Petra vom Orden der Franziskanerin, rückblickend über das Jahr des geweihten Lebens, das am 7. Dezember endete. Mittlerweile sind wir ja im Jahr der Barmherzigkeit. Vor der Musik haben wir uns mit Vinzenz von Paul und dem von ihm gegründeten Orden der Barmherzigen Schwestern und der Säkularisation, also jener fürchterlichen Phase in der Geschichte um 1800 rum, ausgelöst durch den Gedanken der Französischen Revolution, in der die Orden tatsächlich vernichtet werden sollten, angeschaut. Aber wir erfuhren eben auch, dass beispielsweise durch Ludwig I. hier in Bayern, durch die Einwirkung seiner Frau, viele der Orden wiederbelebt wurden und somit Bildung für Frauen zugänglich wurde. Einen ganz wichtigen Quantensprung in der Geschichte unseres Landes. Denn dadurch änderte sich der Bildungs-, Ausbildungs- und auch Lebensstand der Frauen gewaltig und sorgte so im Großen und Ganzen für einen enormen Aufschwung im ganzen Land. Wenn ihr Fragen habt zum Jahr des geweihten Lebens, wir möchten uns nämlich heute die verschiedensten Ordensgemeinschaften, den Geist dieses Jahres des geweihten Lebens nochmal anschauen, dann könnt ihr anrufen unter der 089 für München 517-008-008. Wenn ihr aus dem Ausland anruft, wählt bitte die 0049 vor und dann direkt 89 517 008 008. Gern könnt ihr eure Fragen auch auf unserer Facebook-Seite posten, die sich da nennt Radio Horeb Young and Faithful. Radio Horeb Young and Faithful. Schwester Petra, wir waren bei der dramatischen Phase der Säkularisation stehen geblieben, nach der oder auf, an die sich dann eben die Wiederbelebung der Orden anschloss, beispielsweise hier in Bayern. Auf einmal durften eben wieder Novizinnen aufgenommen werden und langsam aber sicher kam wieder so eine Art zweiter Frühling in das Ordensleben, in die Ordenswelt in Deutschland. Wie äußerte sich das denn noch speziell auf der Seite der Frauen? Orden für Frauen.
Also auf der Seite für die Frauen sind eben ganz viele neue Frauengemeinschaften in ganz Deutschland und Europa entstanden und die folgten immer so ziemlich dem gleichen Schema, das man im Nachhinein herausarbeiten konnte, das ich euch gerne mal kurz vorlese. Dieses Schema hat so angefangen, dass eben eine junge Frau weit sich zum Beispiel der Kindererziehung oder der Krankenpflege oder der Armenfürsorge. Einmal spontan oder eben sie hat sich diesen Entschluss gefasst auf Anraten eines Priesters, der sie begleitet hat. Daraufhin hat sich ihr Beispiel entzündet und sie hat Gefährtinnen gefunden, also eine Gruppe anderer junger Frauen, die sich dann dieser sozialen Not mit ihr zusammen zugewandt haben. Und dann der zuständige Pfarrer oder die zuständige Herrschaft dieses Ortes, dieses Gebietes, die haben entweder diesen jungen Frauen geholfen, sie unterstützt oder sie haben ihnen meistens auch Hindernisse in den Weg gelegt. Und ein weiterer Schritt, wie die Gemeinschaft weiter entstanden ist, ist, dass eben ein bestimmter Seelenführer, ein Priester, ein Bischof im Hintergrund gestanden hat, der diese jungen Frauen ermutigt hat, der sie geführt und angeleitet hat. Und diese kleine Gruppe, die da gewachsen ist, die hat dann natürlich als nächsten Schritt für ihre Aufgaben ein entsprechendes Haus gesucht und natürlich durch Gönner, durch Finanziers oft dieses Haus dann auch erworben. Und dann ein weiterer Schritt war, dass sich meist der zuständige Ortsbischof da eingemischt hat, was da entstanden ist. Und diese junge Frauengemeinschaft hat dann die Zustimmung erhalten vom Bischof, der das für gut befunden. Dann sind die notwendigen Satzungen, also wie regelt man das Gemeinschaftsleben, wie soll die Tracht ausschauen, wer sind die verantwortlichen Oberinnen, man sucht einen Namen für diese kleine Gemeinschaft, einen Schutzpatron, eine Schutzpatronin, wie entsteht das Noviziat, das musste alles geregelt werden. Und nach diesem Schema sind diese ganzen Neugründungen in Deutschland und Europa entstanden, an die 100 Schwesterngemeinschaften. Und warum so viele in Deutschland? Man muss sich ja vorstellen, es gab ja ganz viele Kleinstaaten in Deutschland, also Bayern und Preußen und verschiedene andere mit den verschiedenen Bischöfen und die verschiedenen Landesherren, die wollten natürlich nicht, dass aus einem anderen Kleinstaat jetzt Schwestern oder Brüder zu ihnen kamen. Und so hat jeder Kleinstaat, jedes Bistum quasi seine eigenen Gemeinschaften gegründet. Das eine der vielen Erklärungen, warum es so viele neue Gemeinschaften entstanden sind, obwohl unterm Strich alle Gemeinschaften das Gleiche getan haben. Sie haben sich vor allem dem Unterricht, der Erziehung der Kinder, der Jugendlichen gewidmet, der Krankenpflege, der Seelsorge, auch der Inland- und Auslandsmission. Also sie haben sich eigentlich von der Tätigkeit, von der apostolischen Ausrichtung haben alle Gemeinschaften zum Großteil das Gleiche getan. Sie haben sich nur unterschieden in sekundären Andachtsformen, sodass die einen gesagt haben, wir verehren vor allem das Herz Jesu. Die anderen haben gesagt, wir verehren mehr den Heiligen Geist. Eine dritte Gruppe sagt, unser Spezifikum ist die Herz-Marie-Verehrung. Dadurch haben sie sich unterschieden in den Andachtsformen, in den Ordenstrachten, aber von der Aufgabe, vom sozialen Handeln haben die Gemeinschaften zum Großteil alle das Gleiche getan.
Jetzt kann ich mir vorstellen, gerade zur damaligen Zeit, wir befinden uns da vermutlich so um die 1860er Jahre.
Ja.
Wenn man da so einen Orden gründen wollte, gerade auch als Frau, war das ein langwieriger oder längerer Prozess? Gibt es da Beispiele aus der Geschichte, wie eine Schwester, eine Ordensgründerin, ihr Ringen mit diesem Gründungsprozess beschreibt?
Unterschiedliche Erfahrungen. Das ist oft dann sehr schnell gegangen. In den einen Weisen, dass sie eben ein Priester zur Seite stand oder gleich ein Bischof die Idee für gut gefunden hat, dann ist es ziemlich schnell gegangen. Wer natürlich nicht gleich so auf der Linie des Bischofs war, der hat dann länger gebraucht, bis er zur Anerkennung kam.
Gibt es da ein Beispiel? Ich muss spontan in München zum Beispiel an die armen Schulschwestern der Theresia Gerhardinger denken. Sie sind Franziskanerin. Gibt es da Erzählungen zu?
Also es gibt da Erzählungen zu den Waldbreitbacher Schwestern, die sind eher außerhalb von Bayern im Norden. Die Gründerinnen haben da gekämpft für ihre Gründungen und das Interessante in der weiteren Entwicklung der nächsten Generationen sind oft die Gründerinnen, die ersten Generaloberinnen, irgendwann mal abgesetzt worden und ein Stück weit in den Hintergrund getreten. Die durften nicht mehr in den Vordergrund treten. Das gibt es bei verschiedenen Gemeinschaften. Das kann ich aber beim Namen gar nicht alles nennen, um nicht irgendwelche zu vergessen.
Jetzt stand ja das vergangene Kirchenjahr unter dem Motto, oder besser noch, es war ein Jahr des geweihten Lebens. Was war denn da der Geist oder die Idee auch dahinter von Papst Franziskus, dieses Jahr des geweihten Lebens auszurufen?
Die Motivation und die Idee dahinter steht sicherlich 50 Jahre, Zweites Vatikanisches Konzil, das vor 50 Jahren eben auch ein Ordensdekret während des Zweiten Vatikanums erarbeitet wurde, mit dem Hauptanliegen, die Erneuerung der Ordensgemeinschaften an die aktuellen Weltverhältnisse. Und das hat sich eben im vergangenen Jahr zum 50. Mal gejährt. Und Papst Franziskus hat das aufgegriffen, wie auch vorher andere Themenjahre, und wollte einfach nochmal die Orden in den Blick bringen, weil die Orden ein ganz wichtiger Punkt und Kraft in der Kirche sind, die vor allem auch immer auch mit der Ausbreitung des Glaubens und auch der sozialen Not in Verbindung gebracht werden. Bei allem steht aber, wie wir vor einem Jahr im Dezember letzten Jahres angefangen haben, der Ursprung, die persönliche Nachfolge Jesu, die mit den ersten Jüngern begann und dann mit den weiteren Generationen sich fortgesetzt hat, wo wir dann diese Schritte getan haben, in die Wüste der damaligen Zeit, zu den Wüstenvätern und Müttern, wo wir auf Antonius, den Wüstenvater, geschaut haben, wie wir dann später Benedikt von Nursia kennengelernt haben und die Benediktiner, wie sich im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder Männer und Frauen inspiriert haben, am Evangelium, wirklich nach dem Evangelium zu leben und wie die ersten Jünger Jesu ihr Leben zu gestalten, wo dann auch die Kartäuser entstanden sind, die Franziskaner und die Dominikaner durch die zwei großen Heiligen, Dominikus und Franziskus, wie sich Priester zusammengeschlossen haben in Gemeinschaften und sogenannte Priesterkongregationen gebildet haben, die Chorherren entstanden sind, die Kartäuser, wie dann die Jesuiten durch Ignatius von Loyola in der Reformationszeit entstanden sind, auch in Spanien, Teresa von Avila, die Karmelitinnen reformiert hat, zusammen mit Johannes von Kreuz, den wir heute als Gedenktag feiern. Also da ist ganz viel in Bewegung gewesen, aber inspiriert waren alle Männer und Frauen, die in diesen Gemeinschaften bis heute leben, dieses Wort des Evangeliums, Jesu Einladung, kommt und folgt mir nach.
Gab es denn im Rahmen des Jahres des geweihten Lebens auch so eine Art Bestandsaufnahme, dass man geschaut hat, welche Orden denn wie vital sind, wie viele Ordensmitglieder haben und man entsprechende Maßnahmen einleiten kann, um manch einen Orden zu revitalisieren? Ich weiß beispielsweise hier in München gibt es einen Dominikanermönch, der einen älteren Orden aus dem Mittelalter wiederbelebt hat. Gibt es da Beispiele oder welcher Orden ist denn der vitalste? Hat man das irgendwo aufgezeichnet?
Also das hat man jetzt nicht bewusst, glaube ich, in der Öffentlichkeit so hochgespielt, weil man in den Orden ja eher die Gemeinsamkeit betont und jetzt keine Konkurrenz herausstellen will. Ich glaube, in Deutschland, ganz Europa ist die Situation bei den meisten Gemeinschaften momentan gleich, dass die meisten Gemeinschaften kaum Ordensnachwuchs haben, dass eine ganz große Überalterung wahrzunehmen ist. Und dass diese Gemeinschaften wirklich in einem Umbruch sind, wie es weitergeht. Und dass aber so Aufbrüche zu sehen sind in Gemeinschaften. In Spanien habe ich ein YouTube entdeckt von einer jungen Gemeinschaft, die den Karmel nach der Regel von Teresa von Avila neu belebt haben, wo ganz viele junge Schwestern sind. Das kann man zum Beispiel in Spanien finden. Oder in Südamerika, aber hier in Europa ist momentan eher so nicht die große Eintrittswelle wahrzunehmen.
Ihr hört die Spurensuche Glaube nachgefragt am Abend der Jugend. Am Mikrofon ist Sebastian Waldemeer hier auf Radio Horeb. Unsere Referentin, unser Gast, Schwester Petra vom Orden der Franziskanerin, blickt mit uns gemeinsam zurück auf das Jahr des geweihten Lebens. Wir erfuhren, dass in der damaligen Zeit um die 1850er Jahre sich zahlreiche neue Ordensgemeinschaften für Frauen gründeten, um die 100 in etwa, die Bildung und Soziales für Frauen zugänglich machten und sich sehr intensiv auf diesem Gebiet engagierten, so dass in der damaligen doch schwierigen Zeit große Linderung in der heftigsten und krassesten Not entstand. Und außerdem sprachen wir über das Jahr des geweihten Lebens und stellten fest, dass der Schwerpunkt der Gemeinschaften Bildung und Mission ist, mit dem Unterschied der Verehrung. Das bedeutet, dass die verschiedenen Orden, die verschiedenen Schwesterngemeinschaften sich darin unterscheiden, was besonders verehrt wird. Das Herz Jesu, das Herz Mariens, die Dreifaltigkeit. Dass aber bei all den Unterschieden die Nachfolge Jesu das zentrale Motiv der Ordensgemeinschaften ist, wie es damals mit dem Mönchsvater Antonius begann und sich dann über Benedikt bis hin zu Ignatius von Loyola fortsetzte. Ihr könnt jederzeit bei uns live in der Sendung bis 21 Uhr anrufen. Die Rufnummer ist die 089 für München 517-008-008. Oder aber ihr postet einfach eure Frage auf unserer Facebook-Seite. Gebt dazu ein Radio Horeb Young and Faithful. Hier sind für euch die Jars of Clay mit Love Will Find Us. Ihr hört Radio Horeb am Abend der Jugend. Am Mikrofon begrüßt euch herzlich Sebastian Waldemeer in unserer Spurensuche Glaube nachgefragt, der Sendung, wo wir einen Gast zu wichtigen Themen im Bereich Glauben, Spiritualität, Religion, Geschichte fragen. Und heute blicken wir gemeinsam mit unserem Gast, Schwester Petra von den Franziskanerinnen, zurück auf das Jahr des geweihten Lebens, das am 7. Dezember endete, in dem es darum ging, ganz bewusst den Kern des kirchlichen Lebens, der Nachfolge Jesu, die Orden anzuschauen. Und wir stellten fest, dass in unserem Rückblick auf die Geschichte, auf die Entwicklung der Orden, so um Mitte des 19. Jahrhunderts, um 1850 herum, eine Revitalisierung, also ein richtiges Revival der verschiedensten Gemeinschaften und Orden in Deutschland stattfand oder besser noch in den ganz vielen kleinen Partikularstaaten des Deutschen Reiches damals. Um die 100 Schwesterngemeinschaften entstanden, die sich stark um Bildung und Mission kümmerten und ihren Unterschied in dem Schwerpunkt der Verehrung hatten, vom Herz Jesu über das Herz Mariens, über den Heiligen Geist. Doch dass bei allen Gemeinschaften eben das zentrale Motiv die Nachfolge Jesu ist. Schwester Petra, wie ging das denn weiter nach den 1850er, 60er Jahren? Platzten die verschiedensten Ordensgemeinschaften förmlich aus den Nähten oder gab es neue und ganz andere Impulse auf einmal?
Also die sind wirklich aus den Nähten geplatzt, diese Männer- und Frauengemeinschaften, dass wirklich die verschiedenen Mutterhäuser anbauen mussten, weil ganz viele junge Frauen da eingetreten sind. Und diesen praktisch fast 100 Jahren, zwischen 1800 und 1900, spricht man auch vom sogenannten Ordensfrühling. Also so viele Ordensleute, Ordensschwestern, Ordensmänner, wie es in dieser Zeit gab, die gab es vorher nicht in der ganzen Kirchengeschichte und jetzt auch nicht mehr. Und ich würde, bevor ich zum neuen Impuls komme, vielleicht einfach nur ein paar Namen nennen, dass wir die einordnen können, die Ordensgemeinschaften, die uns ja so geläufig sind. In dieser Zeit des 19. Jahrhunderts entstanden zum Beispiel die Palutiner durch Vinzenz Palotti, die Maristen-Schulbrüder, die Missionsgesellschaften vom Heiligen Geist, die Missionare vom unbefleckten Herzens Mariens, die barmherzigen Brüder, um einige zu nennen, die Herz-Jesu-Missionare, die Mallersdorfer Schwestern, die Salesianer Don Boscos, die uns bekannt sind, die Comboni-Missionare, die Oblaten des Heiligen Franz von Sales, die Missionsbenediktinerinnen und die Missionsbenediktiner zum Beispiel St. Ottilien und Tutzing. Also es ist ganz viel entstanden. Und bis so zur Zeitenwende um 1900. Und dann ist ja auch was wahrnehmbar in der Gesellschaft, in der Welt draußen, dass sie trotzdem immer mehr säkularisiert und die Menschen immer weniger auch diesen Glauben leben. Also die Schwestern und Brüder sind in den sozialen Bereichen wahrnehmbar, aber es beginnt etwas Neues auch aufzubrechen in dieser säkularisierten Zeit und Welt. Und zwar eigentlich das Beispiel von Charles de Foucault, der sich zurückgezogen hat in die Wüste, um da in einer Verborgenheit so dieses Lebensbeispiel Jesu und seine verborgenen Jahre in Nazareth darzustellen. Er wollte also mitten in der Welt leben und da die Liebe Gottes bezeugen. Und diesem Charles de Foucault ist es nicht gelungen, eine Brüdergemeinschaft zu bilden. Der wurde umgebracht dann in der Wüste. Und erst einige Jahre später haben Männer und Frauen diese Absicht von Charles de Foucault wiederentdeckt und sind als die kleinen Brüder Jesu, die kleinen Schwestern Jesu, zu zweit, zu dritt in kleinen Gemeinschaften, mitten in der Welt lebend, ohne Ordenskleid, aber auch die drei evangelischen Räte von Armut, Gehorsam und Keuschheit versprochen, wollten sie vor allem die verborgene Weise leben und die Gottesliebe dorthin bringen, wo die Menschen arbeiten, in den Gefängnissen, auf die Straßen, ohne dass das durch ein Ordensgewand sichtbar ist, sondern als diese Weltinstitute haben die begonnen, sich Säkularinstitute zu bilden. Also diese kleinen Schwestern und Brüder von Charles de Foucault waren so der Anfang mit und viele andere Männer und Frauen haben sich zusammengeschlossen, ohne Ordenskleid, aber mit den Gelübden der drei evangelischen Räte in der Welt zu leben, sich irgendwie auch zu verbinden und da einfach in einer verborgenen Weise das Evangelium zu leben. Das war etwas Neues, was um 1900 dann aufgebrochen ist ins 20. Jahrhundert hinein.
Sind diese Gemeinschaften, diese Säkularinstitute bis heute sehr, sag ich mal, beliebt? Also haben die es leichter, was den Nachwuchs in Anführungszeichen angeht? Oder haben die auch, wie viele verschiedene große Orden, da Probleme mit neuen Mitgliedern, mit neuen?
Also die Entwicklung auch bei den Säkularinstituten ist ähnlich wie bei allen Ordensgemeinschaften, die immer wieder gegründet worden sind. In den ersten 100 Jahren gibt es einen Aufschwung, eine Zunahme und nach ungefähr 100 Jahren stagniert ist und es kommt zum Rückgang. Und der neue Aufbruch, den wir jetzt erleben in den letzten 40, 50 Jahren, sind diese neuen geistlichen Bewegungen. Die Gemeinschaft Emanuel, die Gemeinschaft von Jerusalem, also wo neue geistliche Männer und Frauen sich zusammenschließen, wo aber dann auch Eheleute und Familien dazukommen. Also diese neuen geistlichen Bewegungen sind dann eine Frucht des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo neue religiöse Formen dann auch wieder entstanden sind.
Das war unsere Spurensuche Glaube nachgefragt am Abend der Jugend hier auf Radio Horeb.